Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, den Text, den wir heute Morgen betrachten wollen, ist bisher nie Predigtext gewesen, obwohl er innerhalb der biblischen Überlieferung einer der absoluten Zentraltexte ist. Bislang kam er nur als eine der alttestamentlichen Lesungen in einer langen Osternacht vor. Nun schlägt die neue Perikopenordnung ihn als einen der Texte für die Ostertage vor, und ich möchte mich darauf einlassen, auch wenn der Text, das werdet ihr gleich merken bei der Verlesung, sehr lang ist. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 14, die Verse 5 bis 31 und 15, 20, 21. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt. Und das Herz seiner Großen, gegen das Volk, und sie sprachen, warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und der Pharao spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer bei Pi-Hariot vor Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose, sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Männern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Volk Israel herzog und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Lager der Israeliten. Und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht. So kamen die zwei Lager die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Meer war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein, ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter, lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wie der Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan, Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Text ist einer der Urtexte Israels, des jüdischen Glaubens. Die Rettung am Schilfmeer, das ist sozusagen das Urdatum des Glaubens Israel. Eine Geschichte, die immer wieder erzählt und weitergegeben wurde. Der Lobgesang der Miriam, wir haben gerade die Kurzform gehört, davor in Kapitelform gibt es noch die Langform, später wurde das der Mose zugeschrieben, ist eine der ältesten Textüberlieferungen in der Bibel. So wie Ostern, die Auferstehung Jesu Christi, das Urdatum des christlichen Glaubens ist, ist die Rettung am Schilfmeer das Urdatum des jüdischen Glaubens. Es ist die große, ja die großartige Anfangserzählung, auf der sich der Glauben der Juden an Gott gründet. So wie die Berichte von der Auferstehung, das sind, worauf sich unser christlicher Glaube gründet. Halten wir uns noch mal kurz vor Augen, was passierte. Mose hatte erstmal die Sympathien und die Zustimmung des Volkes erreichen müssen. Dann hat er beim Pharao den Auszug aus Ägypten mühsam erstritten. 10 zum Teil schreckliche Plagen waren nötig, bis endlich der Pharao das Volk ziehen ließ. Israel machte sich auf den Weg der Verheißungen Gottes. Und Gott ging mit, sichtbar sogar. In einer Wolkensäule am Tag und in einer Feuersäule in der Nacht. Aber es kam, wie es ja kommen musste, der Pharao und seine Leute, er bereute, dass sie die Israeliten hatten ziehen lassen und der Pharao jagte ihnen mit einem großen Militäraufgebot nach. Und dem Pharao standen damals die modernsten Waffen zur Verfügung, die es gab, nämlich Streitwagen. Das müssten wir vergleichen vielleicht heute mit Hightech-Panzern, die hinter einem Fußvolk ohne Waffen herjagen. Das ist wahrlich ein Stoff für Hollywood und ja oft verfilmt worden. Ich kann mich entsinnen, als Jugendlicher irgendwann mal diesen berühmten Film Die 10 Gebote mit Charles Heston als Mose gesehen zu haben, wurde in den letzten Tagen auch, glaube ich, im Fernsehprogramm wiederholt. Und dann kommt es zu dieser dramatischen Situation. Die Israeliten sind zwar aus der Sklaverei befreit und doch schon wieder bedroht. Sie lagern am Ufer des Schilfmeeres oder auch Rotes Meer genannt. Schwimmen können sie nicht. Nomaden können sowas nicht. Schiffe haben sie nicht. Eine völlig ausweglose Situation. Der sichere Tod vor Augen. Auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite die Ägypter. Und sie sehen nur 2 Alternativen. Entweder ertrinken im Meer oder erschlagen werden von den Ägyptern. Und da ist es ja irgendwie auch klar, dass sie Gott, dass sie Mose anklagen und sagen, gab es denn nicht Gräber für uns in Ägypten? Warum müssen wir hier in der Wüste verrecken? Und sie vergessen Gott und alle Verheißungen Gottes. Sie sehen nicht mehr die Wolkensäule, die ist ja noch da, sondern sie sehen nur noch diese waffenstarrende Streitmacht des Pharao. Und die Furcht vor Menschen ist bei ihnen größer als das Vertrauen in Gott und seine Verheißungen. Kommt uns auch bekannt vor. Furcht vor Menschen größer als das Vertrauen in Gott. Und Mose, er wird hier zum Evangelisten, zum Frohbotschafter und zum Seelsorger. Mose sagt hier den Satz, den im Neuen Testament die Engel sagen. Fürchtet euch nicht. Und dann sagt er, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Gott gibt Mose dann den Befehl zum Aufbruch. Das Volk soll weiterziehen. Sie sollen die Füße ins Wasser setzen. Mose soll seinen Stab ausstrecken und das Meer teilen, damit die Israeliten trockenen Fußes ans andere Ufer gelangen können. Und Gott selbst stellt sich zwischen das ägyptische Heer und die Israeliten eben in der Wolkensäule, die auf der einen Seite dunkel ist, das heißt, die Ägypter können nicht viel sehen, und auf der anderen Seite hell leuchtend, sodass die Israeliten den Weg finden können. Und als die Ägypter dann den Israeliten nachrücken, kommt gegen Morgen das Wasser zurück und der Pharao samt Soldaten mit Streitwagen und Pferden wird von den Fluten verschlungen. Liebe Schwestern und Brüder, es hat viele Deutungsversuche oder Erklärungsversuche gegeben. In unserem Text steht, es kam ein starker Ostwind. Ich habe, als ich jetzt mich damit beschäftigt habe, viele interessante, zum Teil auch wirklich an den Haaren herbeigezogenen Erklärungen gefunden. Wie absurd all diese Erklärungsversuche allesamt sind, macht eine Geschichte deutlich, die sich vermutlich, das kann ich mir gut vorstellen, zur Zeit der Jesus-People-Bewegung in Kalifornien Anfang der 70er Jahre abgespielt hat. Da sitzt ein frisch zum Glauben gekommener Jesus-Hippie auf einer Parkbank und liest in seiner Bibel. Und er liest, wie Mose das Volk Gottes aus Ägypten herausführt. Und plötzlich fängt er an zu jubeln, springt auf, Halleluja, der Herr ist groß. Und dann kommt da ein Passanter längs und fragt ihn, sagen Sie mal, was machst du denn hier? Ja, Mann, ich habe gelesen, Gott hat das Volk errettet. Ich lobe Gott, er hat sein Volk durch das Schilfmeer geführt und gerettet. Dann sagt der Passant, nun halt mal den Ball flach. Ich habe letztens einen wissenschaftlichen Aufsatz gelesen. Also das war kein großes Kunststück, denn das Schilfmeer, das war ja nur so 10, 20 Zentimeter tiefes Wasser. Darüber kann ich auch jemanden führen. Der Passant geht weiter. Er ist kaum 5 Schritte weiter, springt der Christ wieder auf und jubelt, Halleluja, der Herr sei gepriesen. Der Passant kommt zurück und fragt ihn, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, da sagt er, Sie haben ja recht, das ist kein Kunststück, durch 10 Zentimeter tiefes Wasser zu gehen. Aber eine ganze Armee Ägypter samt Pferden darin ertrinken zu lassen, schon. Liebe Schwestern und Brüder, entscheidend ist nicht, wie das passiert ist. Da gibt es verschiedene Erklärungen suchen. Letztens habe ich noch einen von einem Druckstoßtechniker gehört, das ist so eine Art Seebeben, Tsunami und dann wären Bergrücken da aus dem Wasser gekommen. Alles Erklärung, okay. Das Entscheidende ist doch, Gott hat die Lebensbedrohung vernichtet. Die Israeliten kommen nicht um, sondern der Weg ist frei ins verheißene Land. Entdecken wir die Parallelen zu dem Osterereignis? Eins ist mir erst jetzt aufgefallen. Die Rettung passiert bei Tagesanbruch, wie die Auferstehung. Gott rettet aus der Nacht beziehungsweise in der Nacht. Mit Anbruch des neuen Tages, da ist die Rettung vollzogen. Wir lesen zum einen, Gott hemmt die Räder, der Wagen, sie bleiben im Schlick stecken. Und dann in Vers 27, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett. Israel hat seinen Gott als Retter erfahren. Das ist das Urereignis des Glaubens Israel. Der Gott Israels ist ein Rettergott. Dass ihr Gott auch Schöpfer der Welt ist, das ist den Israeliten erst später klar geworden. Aber am Anfang der Glaubensgeschichte Israels steht die Erfahrung der Rettung. Gott rettet das Volk vor dem sicheren Tod, vor der Bedrohung durch die Ägypter. Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Gott schafft neue Möglichkeiten des Weiterlebens da, wo alle menschlichen Möglichkeiten am Ende sind. Eigentlich war alles aus und vorbei. Und dann geschieht das große Wunder der Rettung. Und Gott rettet übrigens durch ein absolut lebensbedrohliches Element hindurch. Wir können uns leicht vorstellen, dass für Nomaden, das waren die Israeliten ja von Haus aus, dass für Nomaden das Meer, das Wasser, etwas total Bedrohliches ist, wenn es eben in der Größe eines Meeres da ist. Wie gesagt, schwimmen konnte keiner von denen. Und dass Schiffe darauf schwimmen können, war für sie ein großes Wunder. Das große Wasser war letztlich das Sinnbild für Tod, Verderben und Untergang. Und jetzt führt der Weg in die Freiheit, der Weg der Rettung mitten durch das Meer. Können wir uns vorstellen, wie die Israeliten sich gefühlt haben, als sie ihre Füße ins Wasser setzten und dann über den Meeresboden gingen? Der Weg durch das, was eigentlich Sinnbild für Tod ist, führt zu neuen Lebensmöglichkeiten. Und das ist ein unumkehrbares Geschehen, wie die Auferstehung. Die Fluten schlagen ja hinter den Israeliten wieder zusammen. Es gibt keinen Weg mehr zurück, aber der Weg nach vorn, der ist offen. Gott gibt sein Volk nicht auf. Gott hält an seinem Volk fest. Gott rettet sein Volk. Gott vernichtet die Lebensbedrohung. Das ist die Urerfahrung der Israeliten. Und deshalb passt dieser Text gut zu Ostern. Und es ist gut, dass wir uns daran erinnern. In Israel hat man sich auch immer wieder an den Auszug aus Ägypten und die Rettung am Meer erinnert. Übrigens an dem jüdischen Fest, an dem auch Tod und Auferstehung Jesu geschahen, am Passafest. Die Erinnerung an Gottes Handeln ist ein wichtiges Element des jüdischen Glaubens. Deshalb werden zum Beispiel bis heute bestimmte Feste gefeiert. Und vor allem in den Familien und den Schulen wird erzählt, Gottes große Taten. Allen voran diese Geschichte. Weil aus der Erinnerung wächst die Kraft für heute und für morgen. Dass wir Feste im Kirchenjahr feiern, hat ja denselben Grund. Damit auch wir uns erinnern an Gottes Handeln in Jesus Christus und aus dem Erinnern Kraft für heute und für morgen empfangen. Weil auch wir immer wieder in unserem Leben in Situationen kommen, wo die Lage ausweglos scheint, wo unsere Möglichkeiten am Ende sind. Und da dürfen wir uns daran erinnern, wir haben einen Rettergott. Wir haben einen Gott, der mit uns auch durch das Leiden geht und der dann den sogenannten letzten Feind, den Tod, besiegt hat. Wir sind umgeben von einem Gott, der uns nicht aufgibt, der am Ende uns den Weg bahnt durch den Tod ins neue Leben, in seine Herrlichkeit. Und aus der Geschichte von der einmaligen Rettung am Schilfmeer ist durch die Auferstehung Jesu Christi eine Geschichte von der Rettung ein für allemal geworden, die sich von allen anderen Rettungsgeschichten unterscheidet. Zum einen, diese Rettung ist schon längst passiert. Für die Israeliten lag ja in ihrer Bedrohungssituation die Rettung noch vor ihnen. Sie wussten nicht, wie es ausgeht, ob Rettung möglich ist. Wir wissen, Rettung ist möglich. Jesus ist bereits auferstanden. Der Tod ist schon besiegt. Zum anderen, diese Rettung führt durch den Tod hindurch, so paradox das klingt. Trotz aller Bewahrung und Rettung aus dieser und jener Gefahr müssen wir alle irgendwann doch sterben. Aber eins ist gewiss, durch den Tod zieht uns unser Rettergott ins neue Leben. Für mich hat das am plastischsten ausgedrückt Paul Gerhardt in einem Lied, das wir gestern Morgen ganz bewusst auf dem Friedhof gesungen haben. Ich hang und bleib auch hangen als Christus, als ein Glied, wo mein Haupt durch ist gangen, der nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell. Da wo mein Haupt durchgegangen ist, da nimmt er mich auch mit. Weil Jesus auferstanden ist, werden wir als seine Gesellen, als seine Leute auch auferstehen. Wie der Weg durch den Tod zum neuen Leben sein wird, ich weiß es nicht. Auch für die Israeliten war der Weg durch das Meer sicherlich nicht sehr angenehm. Aber eins weiß ich, Christus hält mich fest. Christus bringt mich ans Ziel. Ich habe mich an den Satz von Ludwig Steil erinnert, den viele kennen. Wie werden Gottes Wege mit uns weitergehen? Am Ende steht immer er selbst. Das ist Erquickung. Wo mein Haupt durch ist gegangen, da nimmt er mich auch mit. Und was steht am Ende der Geschichte? Vom Durchzug durch das Schilfmeer? Zwei Sachen. Zum einen lesen wir, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Die Furcht vor Menschen, vor den Ägyptern, ist ersetzt durch die Furcht vor Gott. Menschenfurcht hat sich in Gottesfurcht verwandelt. Am Ende steht also Glauben. Denn Gottesfurcht ist Gottvertrauen. Aber das ist noch nicht alles. Das andere, was am Ende steht, ist Lobpreis. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor: Lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Dieses sogenannte Miriam-Lied, wie gesagt, später hat man es dann Mose zugeschrieben mit der Frau, das war damals noch nicht so emanzipiert, ist eines der ältesten Stücke der alttestamentlichen Überlieferung. Ein Psalm des Lobes, der Anerkennung des lebendigen Gottes, des einzig wahren Rettergottes, das darin gipfelt, dass der Herr, Jahwe, bezeichnet wird als König über alles, immer und ewig. Es gibt nichts, was ihm nicht untertan ist. Stimmt, können wir sagen. Auch der Tod ist ihm unterlegen. Und so möchte ich zum Schluss diesen Lobgesang in seiner ganzen Länge lesen. Damals sangen die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Herr ist sein Name, also wo Herr hier steht, großgedruckt, ist er der Gottesname Jahwe dahinter. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer, seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie Steine. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt. Durch dein Schnauben türmten sich die Wasser auf, die Fluten standen wie ein Wall, die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Der Feind gedachte, ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ausziehen und meine Hand soll sie verderben. Da ließest du deinen Wind blasen und das Meer bedeckte sie und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hat. Du hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berge deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.